der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Podcast@cyberagentur.de, so erreicht ihr uns per E-Mail, egal wo ihr seid auf der Welt. Ganz egal, wo ihr seid auf der Welt. Nein, denn wenn ihr zum Beispiel auf einem U-Boot arbeitet, dann geht das mit der E-Mail schreiben nicht so einfach. Warum das so ist, wie das bisher gelöst wird und wie sich Kommunikation unter und auf dem Wasser in Zukunft vielleicht besser machen und besser schützen lässt, darum soll es heute gehen bei Per Anhalter durch den Cyberraum. Denn der Cyberraum reicht bis auf die hohe See. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen, Julian.
Der Cyberraum ist überall.
Ja, der Cyberraum ist überall, genau. Zu Gast ist Dr. Julian Laus von der Cyberagentur. Hi Julian, grüß dich.
Hi.
Und wenn Julian da ist, sind Menschen in Uniform nicht weit. Kapitän zur See Carsten Knecht ist auch da von der Deutschen Marine. Hallo Herr Knecht.
Ja, moin moin.
Wir haben uns aufs Du geeinigt, weil wir duzen uns ja alle hier. Hallo
Carsten. So ist es. Ja,
du
warst ja.
Carsten, du leitest seit Februar das Innovationsmanagement bei der Marine. So viel können wir schon mal sagen. Julian, du warst hier schon mal zu Gast. Du leitest bei der Cyberagentur das Partnermanagement und warst in Folge 17 hier, als es um die Spectra Challenge ging.
Genau, ja.
Drohnen. Kampf um Funkverkehr, ja, all sowas, ja. Bist seit 4 Jahren bei der Cyberagentur, hast in London zu Innovation bei der Polizei promoviert. Das weiß ich nämlich, weil du dich hier vorgestellt hast in der Folge, als du da warst. Das macht nämlich jeder Gast. Carsten, du jetzt bitte, du hast 42 Sekunden Zeit und die Sabine sagt sozusagen, wann du ablegen darfst.
Ahoi, Herr Knecht. Ich bin ja ein Riesenfan aller Kapitäne. Auf dem Wasser oder im All. Und ich bin gespannt, was Sie in den nächsten 42 Sekunden über sich zu erzählen haben. Es geht los. Volle Fahrt voraus.
Ja, moin moin. Mein Name ist Kapitän zur See Carsten Knecht. Ich bin ein Kind der Küste und bis zum Abitur im Kieler Umland groß geworden. Anschließend bin ich direkt in die Marine eingetreten, gehöre der Crew 788 an, der sogenannten Elefantencrew, und habe Elektrotechnik in Hamburg studiert. Ich wusste früh, dass ich Schnellbootfahrer werden wollte, bin in 10 Jahren über den Wachoffizier zu 2 Kommandantenzeiten gekommen und bin im Wesentlichen in der Ostsee und im Mittelmeer zur See gefahren. Zwischenzeitlich durfte ich 3 Jahre in Frankreich zubringen, 2 davon in Brest an der École Navale und 1 Jahr in Paris an der Akademie. Seit 2005 blicke ich nunmehr auf gut 20 Jahre Verwendung im Rüstungsbereich in der ganzen Bundesrepublik zurück.
Wir legen wieder langsam
bin
an, Herr Kapitän.
Habe 2 Kinder und suche den Ausgleich
40,
bei Sport, bei Musik
41
und im Werkkeller.
Und 42. Voller Stopp.
Im Werkkeller und beim Sport. Sie rudern auch?
Also Sport ist tatsächlich mehr so total an Land laufen, Fußball, wenn es irgendwie geht, und auch so ein bisschen Gewichte heben. Das gehört ja dann auch irgendwann dazu.
Ich habe mal nachgedacht, Sie sind seit 1988 bei der Marine, ne? Das ist schon eine ordentliche Zeit.
Also ich erschrecke mich auch immer, wenn ich zurückgucke, wie lange das schon ist. Aber es macht immer noch Spaß, von daher weiter so.
Schnellboot, das klingt so nach Action wieder, ne?
Also das klingt super spannend, ja.
Knaller.
Das kann ich nicht mithalten.
Ich leider auch nicht. Ich habe so 3 dumme Fragen jetzt, die mir im Kopf schweben. Einmal,
los.
Kapitän zur See ist sozusagen dein Dienstgrad. Gibt es auch einen Kapitän, der nicht zur See fährt?
Naja, also ich sag mal, von den Dienstgraden her bist du irgendwann bei Korvettenkapitän angekommen, Fregattenkapitän. Und das konnte man eigentlich bis vor kurzem noch ziemlich gut auch an die entsprechenden Wasserfahrzeuge binden sozusagen. Mhm. Also als Korvettenkapitän hast du so Korvettengröße gefahren. Das war in meinem Fall tatsächlich Schnellboot. Mhm. Und als Fregattenkapitän bist du dann derjenige, der Altkommandant auf einer Fregatte ist. Und Kapitäne zur See, muss man leider sagen, haben wir so an Bord nicht mehr zu fahren. Dann bist du im Steinkreuzer, wie wir das ausdrücken, und dann leitest du die Schiffe an.
Das heißt, Kapitän zu See stimmt so oder so nicht.
Genau. Und der Motto hat mit der Marine zu tun, aber darf nicht mehr auf See fahren. Das muss man leider genauso sagen.
So, 2. dumme Frage, weil ich auch noch nie wirklich sozusagen mit dem Kapitän von der Marine gesprochen habe. Also du hast zwar jetzt Schnellboot gesagt, darfst du auch alles andere fahren, was auf dem Wasser und unter Wasser fährt? Also irgendwie von Flugzeugträger bis U-Boot?
Also es ist tatsächlich so, da sind wir fast wie bei der Lufthansa unterwegs, so vergleiche ich das immer. Das heißt, du machst auf deinem Flugmuster bei der Lufthansa den Schein. Und wenn du was anderes fliegen willst, musst du dir auch das für das Flugmuster erschließen. Das heißt, du musst genau wissen, wie du mit dem Wasserfahrzeug, ich sag das mal so allgemein, umgehen kannst. Und bei Schnellbooten, du hast 4 Maschinen gehabt, mit denen du gearbeitet hast, 2 Ruderblätter. Das ist ganz extrem speziell, wie das Schiff beim Anlegen und Ablegen reagiert. Das musst du drauf haben. Und bei den Fregatten ist das ähnlich. Da kommt dann noch Versorgungsmanöver dazu. Das musst du dir in nicht langen Jahren, aber doch mit einiger Praxis erfahren, um dann auch die Zulassung zu bekommen, so will ich das mal ausdrücken.
Ja, das heißt, du dürfst jetzt nicht ins U-Boot steigen und sagen, so, jetzt übernehme ich hier.
Auf keinen Fall. Hm. Also das wollen beide Seiten nicht.
So, und die letzte doofe Frage, wenn du Urlaub machst, machst du das natürlich auf dem Kreuzfahrtschiff.
Um Gottes Willen. Ich habe meiner Frau gesagt, komm mir nicht so. Das liegt aber vor allem daran, dass ich unruhig werde, wenn ich an Bord eines Schiffes bin und nichts zu tun habe. Und dann bin ich nicht gut zu genießen.
Das ist auch geil.
Sehr gut, ja.
Du kannst doch mal anklopfen vorne. Jetzt, ich weiß auch, wie es geht. Aber ich kann mir vorstellen, Kreuzfahrtschiff ist ein bisschen total unspektakulär für dich dann, ne?
Absolut. Da passiert ja nichts. Das ist ja wie, also ein Kampfpilot würde mal sagen, Linie fliegen ist für ihn wie so ein Busfahrer sozusagen. Da passiert ja nichts. Und für mich ist das genauso. Also ohne Operationszentrale wüsste ich nicht, warum man zu See fahren sollte.
Sehr schön. So, Carsten, ab jetzt wirklich versprochen, nur noch ganz schlaue Fragen. Und zuerst, glaube ich, müssen wir mal so ein paar Grundlagen klären, zur Aufklärung sozusagen. Also im geisteswissenschaftlichen und nicht im militärischen Sinne.
Ja, genau.
Du hast Fregatten schon angesprochen. Kannst du uns mal einfach so durch die Marine an die Hand nehmen, durchführen? Wie viele Schiffe haben wir eigentlich? Wie viele U-Boote haben wir? Wie viele Soldatinnen und Soldaten sind da unterwegs? Wie groß ist sozusagen euer Forschungsetat?
Okay, ich versuch's mal. Wir sind ungefähr bei 50 Einheiten, wie wir sagen, also große Schiffe, kleinere Boote und quer durch die Last, wie wir das gerne in der Marine ausdrücken, ist es eben so, dass wir in der Ostsee im Wesentlichen die Bootsgeschwader haben. Da haben wir also die U-Boote, wir haben die Korvetten, die in Warnemünde liegen, wir haben die Minenjagdboote, um die es ja auch mit Blick auf den sicherheitspolitischen Raum im Moment geht, und wir haben auch Aufklärungseinheiten. Also das ist das, was in der Ostsee sich tummelt, und die Fregatten sind im Wesentlichen in Wilhelmshaven zu Hause, dort auch stationiert, und da haben wir dann auch 14 an der Zahl, und dazu kommen dann noch Versorgungseinheiten, die Einsatzgruppenversorger, die in Wilhelmshaven sind, und im Kieler Raum dann auch die Unterstützungseinheiten für die Boote, wie wir sagen, das sind dann die Tender. Das ist so mal so ein grober Parfumsritt durch die Flotte.
50 klingt klein, aber wenn man alles mitzählt, sind es mehr sozusagen.
Ja, also wenn man so den kleinräumigen Anteil mitnimmt, haben wir natürlich auch bis hin zu den Barkassen alles. Das wird dann ziemlich viel, aber über die Wesentlichen haben wir eben gesprochen. Und man muss ehrlich sagen, wir sind im Aufwuchs. Das heißt, jetzt ist es so, dass wir mit Norwegen ja eine U-Boot-Kooperation haben. Da bauen wir gemeinsam auch größere U-Boote, die Norweger eben dann auch im Atlantik einsetzen wollen und die wir eben gerade so groß halten, dass wir noch in der Ostsee operieren können, aber auch eben weltweit. Das ist das Neue daran, und die Kooperation ist sehr fruchtbar. Die haben wir auch mit Italien, mit den U-Booten, die da derzeit fahren. Da tut sich einiges im Moment.
Und wie viele Menschen sind sozusagen da auf den Schiffen, um den Schiffen drumherum? Um die Schiffe
also wir unterscheiden ja zwischen den Marineuniformträgern, die überall in der Bundeswehr sind. Und dann tatsächlich auch den Leuten, die an Bord dienen und drumherum in den Flottillen, in die Flottillenstäben, um das Ganze am Laufen zu halten. Und da können wir so mit 10.000 plus rechnen, dass man so ein grober Anhalt.
Was sind sonst noch so die Unterschiede zwischen Heer und Luftwaffe, so für Leute, die weder das eine noch das andere kennen?
Also das ist angesprochen, die Größe natürlich und die Expertise, die wir mitbringen, bis hin zu unseren Kampfschwimmern, die ja das scharfe Ende sind, das scharfe Schwert, wie wir immer sagen, die wir weltweit einsetzen können. Aber es sind eben auch die einzigen Spezialkräfte, die eben auch unter Wasser arbeiten, dreidimensional. Die springen auch, genau wie ihre Kameraden, aus Flugzeugen ab, aber sind die einzigen, die eben auch unter Wasser arbeiten. Was den Job bei uns so speziell macht, das ist sicherlich im Heer und in der Luftwaffe auch so, aber wir haben doch sehr viel Spezialverwendungsreihen, die dann auch ziemlich schnell Mangelressourcen sind, weil wir eben den Fluch der kleinen Zahl haben. Ne? Mhm. Sowohl was diese Verwendungsreihen angeht, aber auch was die Schiffe angeht. Wenn ich sage, dass wir so mit roundabout 15 Fregatten rechnen, heißt das aber auch, dass das 3, 4 unterschiedliche Klassen sind, die wir am Fahren haben. Das meiste sozusagen ist dann immer so ein Portfolio von 4 Fregatten einer Klasse. Und das macht das eben schwierig, auch in der Logistik.
Ich muss doch nochmal sozusagen einmal eine Verständnisfrage stellen. Fregatten sozusagen ist ein Schiffstyp sozusagen.
Genau, der größte, den wir fahren, das sind die auch, die wir am Horn von Afrika etc. weltweit dann auch einsetzen.
Und in diesen Schiffstypen gibt es nochmal so verschiedene Klassen, wo du sagst, irgendwie die sind dann nochmal größer oder die haben zwei...
Genau, auch die verschiedenen Ausrichtungen. Also das musst du dir so vorstellen, aus dem Kalten Krieg kommt und jetzt wieder verstärkt in die Richtung denkend, hast du Fregatten, die wir einsetzen, um fremde U-Boote zu jagen. Das ist dann so der Nordatlantik, der Flankenraum, wenn du so kommst von Grönland über Island hin zu Großbritannien. Und dann auch in der Nordsee, da müssen wir sehen, dass wir die sogenannten Choke Points zumachen. Und da ist U-Boot-Jagd, ich nenne das mal so flapsig, angesagt. Und dann haben wir andere Fregatten, die Anti-Air-Warfare machen, also dafür sorgen, dass dann anfliegende Jets oder jetzt vermehrt natürlich auch Drohnen und ballistische Flugkörper auch, die uns anfliegen, dass die entsprechend bekämpft werden können und dann Konvois geschützt werden. Oder wenn wir sicherheitspolitisch denken, an gewissen Straßen, die vielleicht blockiert sind, wo du dann mit Drohnen rechnen musst, die anfliegen, wo du auch mit Minen rechnest, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt die kleineren Mineneinheiten, die haben natürlich keinen echten Schutz gegen Flugbedrohung und dafür stelle ich die Fregatte als großen Bruder daneben, der dafür sorgt, dass die in Sicherheit arbeiten können. Das ist das Ziel.
Das ist schon krass, ne?
Es ist super krass, ja. Also ich höre ganz gebannt zu quasi. Das ist Wahnsinn.
Da wünscht man sich mal auf ein Kreuzfahrtschiff, da wünscht man sich da mal so. Kann man sowas mal angucken, Carsten?
Unbedingt. Also ich lade euch ein, das kriegen wir hin.
Wo müssen wir denn das Bahnticket hinbuchen? Wo bist denn du gerade?
Ich bin jetzt tatsächlich in Rostock und werde aber mit meiner Einheit, mit der Innovation, und jetzt kommen wir dann sozusagen langsam zu Thema.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du das übernimmst.
Kommen wir jetzt dann Richtung Eckernförde. Und in Eckernförde, da werden wir jetzt hingehen und praktisch unsere kleine Innovationszelle aufmachen, weil wir dort auch in der Experimentalumgebung sind. Wir haben ja mehrere wehrtechnische Dienststellen und die schöne Zahl 71 meint, das ist unsere wehrtechnische Dienststelle, die sich mit Marinegerät, Tauchen, Fahren, alles und Fliegen, was dazugehört, tatsächlich beschäftigt und auch die Forschung durchführt. Die sitzen im Wesentlichen in Eckernförde, aber auch in Kiel. Und das ist genau der Raum, wo wir sein müssen, weil auch dort der zivile Andockpunkt ist, dass der sogenannte Tech-Hub, Sicherheits- und Verteidigungsindustrie Nord. Wir haben ja gesehen, dass in Erding im Süden auch durch den Ministerpräsidenten Söder da der Tech-Hub im Süden eingeweiht wurde. Und ist sich ziemlich schnell im Klaren darüber geworden, dass wir sowas im Norden auch brauchen. Denn du kannst zwar eine Drohne in den See werfen, sage ich mal, aber um richtig dann auch die verschiedenen Schichtungen dann zu haben, um richtig tief tauchen zu können, um auch mit Wellen und Seegang richtig arbeiten zu können, brauchst du eben die hohe See. Oder auch die Ostsee, die ja ein bisschen kleiner ist und ihre speziellen Wetterphänomene und Bedingungen hat. Und das können wir nur im Norden machen, wo wir eben den direkten Zugang auch haben.
Dann sag mal ganz kurz, wie groß ist der Forschungsetat, den ihr habt?
Also mehrere 10 Millionen Euro, das schwankt leider jährlich. Und wir versuchen uns dann entsprechend auch fremd zu finanzieren. Das heißt, wir haben einmal den Forschungsanteil und dann den Innovationsanteil. Und ich sehe das immer sehr verzahnt miteinander, weil Forschung fängt ja da an, wo Studien kommen, wo das Ganze so ein bisschen dual use aus der Wissenschaft kommt. Mhm. Und da können dann aber auch Sachen da sein, die noch keine Produkte sind. Also wenn du Richtung Drohnen denkst, sagst du ja immer, okay, ich will die Drohne sofort haben, weil die jetzt ein besonderes Feature mitbringt, was uns vielleicht im Kampf auf dem Schlachtfeld, um es mal so auszudrücken, wenn wir jetzt so ein bisschen an die Ukraine denken, wirklich voranbringt und den entscheidenden taktischen Vorteil bringt. Und dann will ich dafür sorgen mit meinem Mann, dass wir möglichst schnell das Ganze auch beschaffungsreif machen. Das heißt, wir machen sogenannte Operational Exercises, wo wir dann in der Experimentalumgebung vor Ort an realen Szenarien überprüfen, ob das Gerät einsetzbar ist. Und das wollen wir dann auch ziemlich schnell weiterentwickeln, also mit eigenen Kräften dann auch ansetzen, mit der Firma gemeinsam das dann so zur Serienreife bringen, um das dann auch schnell zu beschaffen und also einzusetzen.
Genau, also ihr habt sozusagen ganz, ganz viele Pläne. Lass uns mal langsam ranpirschen, du hast schon gesagt. Habe ich am Anfang eigentlich übertrieben, als ich gesagt habe, man kann keine E-Mail aus dem U-Boot schicken?
Du hast generell recht, das ist nämlich das große Problem als ehemaliger Führungsunterstützer, sage ich immer, das ist das Problem der Bandbreite, das wir haben. Auf See hast du schon das Problem auf den Fregatten, dass du der Bandbreite immer hinterherläufst. Die Anwendungen werden immer schnell so bandbreitenintensiv, dass wir das über die Satelliten mit den Bordkommunikationssystemen kaum realisieren können, sodass wir eigentlich immer, man muss sich das vorstellen, 2 Jahre hinterherhinken. Und wenn wir jetzt aufs Unterseeboot, aufs U-Boot gehen, wird das noch viel schwieriger. Und da habe ich natürlich keine Satellitenanbindung. Da muss ich dann entweder auftauchen, was das U-Boot selbst dann sehr vulnerabel gestaltet. Also da ist es dann tatsächlich sehr gut bekämpfbar. Das wollen wir unbedingt verhindern. Mhm. Oder wir finden eben ein System, wo wir die U-Boot-Kommunikation über zum Beispiel Relaisbojen etc. sicherstellen. Und da sind wir dann auch schnell bei der Challenge Marlin 26, wo wir uns tatsächlich überlegen, wie können wir denn Kommunikation über See und in diesem Relaisraum, um das zu sagen, von Untersee in die Luft, aber auch umgekehrt. Ich will ja auch vom Marinekommando, vom Headquarter aus mit den U-Booten direkt kommunizieren. Wie kann ich das so gestalten, dass das möglichst eben störsicher ist und ich da auch das U-Boot sicher erreiche?
So, jetzt hast du den Julian sozusagen schon angepiekt von der Challenge. So weit war ich noch gar nicht. Aber Julian, erzähl mal sozusagen, okay. Ihr kommt an einer Stelle jetzt auch ins Spiel, weil ihr sozusagen was gestartet habt mit der Marine zusammen.
Genau. Also wir haben ja letztes Jahr Spectra gemacht. Ich war ja auch hier. Wir haben ausgiebig drüber gesprochen und es ist eine sehr erfolgreiche Challenge gewesen. Und Carsten hat ja gesagt, wir haben auch unten da in Erding diesen Tech-Hub und mit denen haben wir letztes Jahr die Challenge gemacht und sind jetzt einmal quer durchs Land in den Norden gegangen. Ja. Und genau, also die Challenge knüpft jetzt quasi da nochmal an. Wir haben das Format weiterentwickelt, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben evaluiert, was lief gut, was lief nicht so gut und haben jetzt eine Challenge geschaffen, die in vielerlei Hinsicht doch deutlich besser funktioniert.
Und zwar, was ist sozusagen Ziel oder was habt ihr formuliert? Wie viel Geld müsst ihr ausgeben? Wer kann mitmachen? So, bitte.
Ja, also wir haben eine sehr, sehr schöne Challenge formuliert, die technologieoffen ist. Es geht darum, neue Kommunikation für die Marine zu entwickeln. Das ist das ganz große Thema. Und wir wollen im Endeffekt sicherstellen, dass Schiffe untereinander oder auch Schiffe mit Drohnen oder eben auch Schiffe und Landeinheiten miteinander kommunizieren können. Dabei geht's beyond line of sight, das heißt alles, was so quasi über den Horizont geht. Und man kann sich bewerben, die Eingabemaske ist offen. Die interessierten Personen können einfach auf die Website gehen, mal sich das anschauen und können dann eben eine relativ kurze Bewerbung einreichen. Es sind 10.000 Zeichen, also es sind ein paar Seiten nur tatsächlich, wo man seine Idee umreißen muss und seinen Vorschlag quasi pitcht. Und dann werden eben von einer Fachjury 6 Teams ausgewählt, die dann jeweils bis zu 40.000 Euro erhalten, um in einer, das sind knapp 6 Monate, um in knapp 6 Monaten quasi in dieser Arbeitsphase
schon was zu entwickeln.
Was zu entwickeln, genau. Als Preis kann man tatsächlich 100.000 Euro gewinnen. Also wie bei Spectra auch. 100.000 Euro für den Erstplatzierten, 50 für den Zweiten und 30 für den Drittplatzierten.
Und der Trostpreis ist dann eine U-Boot-Fahrt, Carsten.
Auch das kriegen wir hin. Das behaupte ich jetzt einfach mal ganz steif. Mit meiner Vernetzung soll ich das so hinbekommen.
Alles gut.
Aber dann musst du mitfahren, ne? Ich sag dir das. Dann bist du mitgefangen, mitgehangen.
Ja, ne? Ich habe dir im Vorgespräch ja gesagt, ich erinnere mich an eine ganz schlimme, übelmachende Fährüberfahrt nach Dänemark mal. Seitdem bin ich so bei großen Schiffen sehr zurückhaltend, ehrlich gesagt.
Sowas hatte ich tatsächlich auch mal damals, als ich als Kind irgendwie gefahren bin. So,
und Carsten, weißt du, was Carsten darauf gesagt hat? Carsten, was hast du darauf gesagt?
Ja, geht mir auch immer so. Und ich sage, dir wachsen Seebeine. Also ich sag mal so, früher meine Eltern hatten überhaupt keinen Spaß, wenn ich als Kind hinten gesessen habe. Da wurde mir regelmäßig übel. Bei der Marine ist das so, dass ich auch damit zu kämpfen hatte. Und wenn man aber in Funktion ist, sage ich mal, du sitzt in der Operationszentrale und du hast die ganze Zeit was zu tun, dann kannst du das so ein bisschen ausblenden und dir wachsen Seebeine. Ja, und das ist tatsächlich so, du gewöhnst dich dran.
So, wir haben so ein bisschen umrissen sozusagen Marine. Wir haben jetzt schon gehört, was ihr bei der Cyberagentur mit der Challenge vorhabt. Weil ich glaube sozusagen, die Herausforderung, da haben wir auch sozusagen im Vorgespräch gesprochen, ist so ein bisschen, es geht eigentlich um Kommunikation. Ne? Wie lässt sich Kommunikation da eigentlich an der Stelle schützen? Dazu hatten wir auch schon eine Folge. Folge 16 war das. Da war der Fabian Schrumpf, Kollege von dir, Julian, dabei und Professor Eduard Jorswig von der TU Braunschweig. Und da habe ich zum Beispiel auch schon gelernt, irgendwie, dass so Kommunikation mit U-Booten ist total schwierig, weil unter Wasser in die Luft kann man nicht so richtig funken. Unter Wasser ist es auch ein bisschen problematisch, alles nicht so optimal für die Technologien, die wir da gerade haben. Und da habe ich zum Beispiel von so einer Technologie gehört oder von so Forschungen gehört, an denen gearbeitet wird, sogenannte molekulare Kommunikation, wo man sozusagen mit Molekülen oder mit Farben irgendwie kommunizieren kann. Carsten, hast du davon auch schon gehört? Oder gibt es solche Ideen komplett neu gedacht, wie man kommunizieren kann auf dem Wasser auch schon bei euch?
Also dafür sind wir ja eigentlich da, Innovationen sehen und dann auch das Potenzial erkennen. Wir machen dann Erstbewertung, sprechen mit der WTD 71, die haben einen ganzen Fachbereich dafür und versuchen das dann vielleicht auch, ein neues Bingo-Bullshit-Word zu nutzen, disruptiv, um zu versuchen, wenn wir sagen, da steckt so viel Potenzial drin, diese Innovation müssen wir jetzt fördern, dann gehen wir mit Mitteln, mit Personal rein, mit Expertise und versuchen, die dann möglichst schnell auch serienreif zu bekommen. Aber ich eier jetzt so ein bisschen rum, um ehrlich darauf zu antworten, nein, habe ich noch nicht von gehört, das müssen wir sehen.
Und eine andere Technologie, wo du sagst, das finde ich total also interessant, dass daran geforscht wird, oder wo du sagst, das habe ich so noch nie erwartet?
Also Quantentechnologie ist, glaube ich, tatsächlich das, wo wir sehr viel Potenzial drin sehen. Und das beobachten wir auch sehr intensiv, begleiten das auch und müssen dann eben sehen, wie können wir da jetzt so den Zugriff im positiven Sinne drauf bekommen, dass wir es wirklich nach vorne bringen, dass wir den Benefit davon haben. Und du hast es auch angesprochen, wenn wir jetzt die Challenge machen, wollen wir ja auch noch ein bisschen weiter raus, also beyond line of sight. Und wir haben über U-Boote gesprochen, dass sie, wenn die auftauchen, leichter zu detektieren sind. Das heißt, wir wollen auch dafür sorgen, wenn wir die Kommunikation machen, dass wir so eine geringe Signatur haben, dass sie unauffällig ist und dass sie gleichzeitig dann eine hohe Störresistenz mitbringt. Also das heißt auch, je weiter du kommunizierst, hast du eigentlich immer die Problematik, dass je weiter du von der Quelle des Signals weg bist, dass es auch einfacher zu stören ist. Und das soll alles, das Ganze soll mit verprobt werden. Wir wollen die Widerstandsfähigkeit gegen Umweltbedingungen damit reinbringen. Und da hast du, wenn du so lange bei der Marine tätig warst und Führungsunterstützung gemacht hast, so wie ich, hast du natürlich gewisse Ideen. Und ich sage immer bewusst, da reden wir nicht drüber, weil ich jetzt so keinen Präjudiz schaffen möchte oder Dinge, wo junge Forscher und Startups ganz tolle Ideen aus der Wissenschaft haben, die wollen wir alle aufsaugen, okay, und nicht gleich sagen, in die Richtung muss das gehen, sonst seid ihr raus, sondern ganz im Gegenteil, junge Leute voller Ideen, kann ich nur sagen, ran, zeigt, was ihr könnt, kommt zur Challenge.
Genau, und wir haben jetzt ja schon gehört so ein bisschen, warum das eigentlich auch so spannend ist. Also wir haben über die Umwelteinflüsse gesprochen, dass es da irgendwie wahnsinnig
Wind, Wasser, Salz,
ja, radikale Bedingungen irgendwie gibt. Und wir haben aber auch schon darüber gesprochen, dass das dann eben auch gestört werden kann. Also das ist auch ein großes Problem und eben sehr, sehr lange Distanzen. Wir hatten ja gerade schon mal gehört, irgendwie so Relays oder sowas, also irgendwelche schwimmenden Sachen, die da irgendwie bestimmte Funksignale dann weiterleiten. Das sind natürlich auch Dinge, klar, kann ich sowas irgendwo, wenn ich das vielleicht in einen Baum hänge, da irgendwo im Wald oder irgendwie ein Kabel verlege, dann geht das vielleicht auch alles noch ein bisschen besser. Das ist auf dem Meer dann wieder deutlich schwieriger. Genau deswegen gehen wir auch sehr technologieoffen daran. Also wir versuchen jetzt besonders zu schauen, gibt es da irgendwelche Technologien, vielleicht auch aus anderen Bereichen, vielleicht kommt da jemand aus einem ganz anderen Fachbereich, der sagt aber, das könnte vielleicht funktionieren. Und am Ende ist es natürlich dann auch wieder so, und das ist ja auch der Gedanke der Cyberagentur, dass das so ein bisschen Dual Use ist. Also Dinge, die jetzt hier im Rahmen dieser Challenge vielleicht als coole Technologien auftauchen, können natürlich hinterher auch wieder zivil irgendwo große Mehrwerte bieten. Also es gibt ja super oft Bedingungen, wo genau diese Dinge eben auftreten oder wo ich vielleicht nicht funken kann oder wo ich vielleicht irgendwie nach einem Erdbeben oder so Riesenprobleme habe oder Hochwasser oder sowas. Also diese Sachen kann ich dann ja wieder auch irgendwie auf zivilen Nutzen ummünzen am Ende.
Ein modernes Schiff ist im Grunde ein Rechenzentrum mit sehr guter Aussicht oder ein Serverraum mit sehr überzeugendem Tarnanstrich. Früher hat es U-Boote gefürchtet, heute fürchtet es vor allem USB-Ports.
Unsere Sabine, KI ist wieder da, yippie! Julian hat es jetzt angesprochen, Carsten auch schon, Beyond Line of Sight. Über was reden wir denn da? Also Beyond Line of Sight heißt für mich, okay, wenn ich ein U-Boot bin und ich tauche auf, bin ich sichtbar, tauche ich ab, bin ich nicht sichtbar. Ansonsten ein Schiff kann ich ja eigentlich sehen, außer es gibt hohen Seegang und schlechtes Wetter. Also was heißt Beyond Line of Sight? Hängt das dann auch vom Wetter ab oder wie viel Kilometer kann ich dann, also was heißt Beyond Line of Sight?
Also wir sprechen so, ich sag mal ganz grob auch als Schnellbootfahrer, so alles über 30 Kilometer jetzt mal umgerechnet. Das ist so das, wo ich sagen würde, das ist Beyond Line of Sight. Und wenn wir, das ist so kommunikationstechnisch das, wo ich drauf hinaus wollen würde sozusagen. Beim Radar ist das eben so, dass immer das, so wie weit mein Radar schauen kann. Ne? Und das war bei uns als Schnellbootfahren auch begrenzt. Auf Fregatten ist es natürlich deutlich weiter. Und was dann noch dazu kommt, wenn ich dann anfange, dass ganz bewusst auch mit Kryptographie zu belegen, um eben nicht aufklärbar zu sein, damit man da nicht eindringen kann oder mithören kann, dann werden die Reichweiten auch wieder runtergesetzt. Und sonst, wenn du auf einer Brücke stehst, beim Kreuzfahrer, du hattest das angesprochen, werden das wahrscheinlich so um die 10 Meilen sein. Das sind so, ich sag mal grob, so bis zu 20 Kilometer, die du gucken kannst, je nachdem, wie das Wetter ist und wie du auch die Gift hast. Alles, was dazugehört, auf See tatsächlich dann. Ja.
Also Beyond Line of Sight heißt nicht nur notwendigerweise mit den Augen gucken, sondern auch Radar.
Genau. Radarkommunikation, alles da. Ich weiß nicht, wie Julian ihr das seht von der Cyberagentur, wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, genau so. Ich meine, da sind natürlich dann auch so diese ganz klassischen physikalischen Hindernisse, ne? Also die Erde ist gekrümmt und eine Funkwelle geht irgendwie gerade. Das heißt, du musst dann irgendwann ab einem gewissen Punkt natürlich auch zum Beispiel dann über Satelliten oder irgendwelche Relays, also irgendwelche Funktower oder sowas kommunizieren, damit du dahinter kommst. Oder auch eine Laserkommunikation, die von A nach B geht, ne? Die müssen sich ja irgendwo treffen.
Gerade,
ja. So, das heißt, du kannst nicht von Australien nach Deutschland das machen, ohne dass das irgendwo reflektiert wird. Das heißt, genau solche Sachen und solche Fragestellungen sind natürlich dann besonders interessant. Und gerade wenn diese Funkverbindungen dann eben auch länger werden, dann werden die natürlich auch störanfälliger und dann muss man eben auch so ein bisschen gucken. Also
Beyond Line of Sight ist einfach so ein geiler Begriff.
Genau, ist ein geiler Begriff. Worum es bei den Challenges hauptsächlich geht, dass wir einfach viele geile Begriffe in einen Topf werfen, geile Technologien finden.
Nein, aber also ich verstehe den Punkt, man muss ja irgendwie mal das fassen.
Genau.
Und Carsten, stimmt das eigentlich? Ich glaube, das hat mir der Julian erzählt, dass wenn ein U-Boot ein Torpedo abschießt und dann noch lenken will, dass dann im Zweifel da hinten dann ein Kabel hängt?
Unbedingt. Also als ich angefangen habe auf den Stellbooten, wo ich gefahren bin, und jetzt reden wir so davon, dass wir so Mitte der 90er Jahre sind, da haben wir auch noch Torpedos von Schnellbooten verschossen. Da war sozusagen Klingeldraht dran. Klingeldraht ist so ein Begriff, wenn man sich überlegt, zu Hause die Klingel, wenn ich die selbst mal verlegt habe oder mal dahinter geguckt habe, so dünner Draht ist das. Und das bedeutet dann, auf dem Torpedo habe ich eine Rolle, die sich abwickelt, damit eben kein Zug auf den Draht kommt, sodass der Draht dann immer ohne Belastung sich ins Wasser dann absenkt. Das Gleiche gibt's dann auch auf dem Schnellboot oder auf dem U-Boot, damit ich immer so ein paar Steuerungssignale an den Torpedo noch mitgeben kann, wenn ich einen Zielwechsel machen will, ein anderes Zielschiff, weil ich vielleicht erkenne, das war das falsche Ziel, oder wenn ich noch Korrekturen anbringen möchte. Und heutzutage haben wir natürlich die deutliche Weiterentwicklung, wo wir dann auch mit Glasfaser arbeiten, auch ein sehr, sehr dünnes Kabel, so wie das ja auch, wenn man sich dafür interessiert und da reingehört hat, in der Ukraine jetzt der Fall ist, wo die Drohnen aus Gründen der Störresistenz dann ja auch genau mit diesem Glasfaserkabel
noch hinten dran
geleitet werden. Genau,
das wäre jetzt auch mein Beispiel gewesen, also nochmal in der Ukraine.
Aber da kann jemand hinter Baum stehen und das Kabel durchschneiden. Das geht auf dem Wasser nicht.
Und beim Torpedo ist das eben so, also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber beim Klingeldraht haben wir immer gesagt, oh, Achtung, Fischbiss. Und das ist wirklich so gewesen. Wir haben ja meistens dann nachts geschossen, um dann den Übungstorpedo. Und da muss man sich jetzt vorstellen, der hatte, damit wir ihn wiederfinden, einmal, ich übersetze das mal, so eine Art Trommel drin, dass wir ihn akustisch auffassen können. Und er hat eine sogenannte Kopflampe, so wie so ein Jogger, der abends durch den Wald joggt, hatte der das auch. Und so hatten wir dann die Möglichkeit, wenn wir eben den Übungstorpedo, der immer wieder verwendet wurde, das machen wir heute auch noch so, dann auch wieder fischen können, den großen Aal, wie wir ihn genannt haben, dann war es tatsächlich so, dass wir ihn darüber wieder aufgefasst haben. Und heutzutage, wie gesagt, alles mit modernster Technik. Alleine, wie wickel ich so eine Spule, ist schon patentrechtlich geschützt. Also da steckt einiges an Know-how dahinter, das wir dankenswerterweise in Deutschland noch haben.
Also was du siehst, ist jetzt hier eigentlich, die ganzen Sachen, die Carsten ja erzählt, sind ja genau die Dinge, warum wir jetzt so gerne mit der Marine zusammenarbeiten. Weil wir kriegen wahnsinnig viel operativen Input und wirklich so die von den Leuten, die es auch wissen. Und haben aber als Cyberagentur ja den Luxus, so ein bisschen über den Horizont, Beyond Line of Sight, über den Horizont zu schauen und 10 bis 15 Jahre in die Zukunft zu gucken. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein ganz guter Match so, ne?
Carsten, ich würde mir an deiner Stelle aber dann ganz plump sowas wünschen, ich möchte meine Torpedos irgendwie nicht mit dem Kabel steuern, sondern irgendwie per was auch immer, Funk oder sowas. Das würde ich mir wünschen.
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall.
Es ist auf keinen Fall, warum sage ich das so? Wenn wir jetzt den Fischbiss oder irgendwie allgemein so einen Abriss haben von dem Kabel, hat der Torpedo schon, ich nenne es mal eine gewisse Intelligenz, um nicht das Wort KI zu benutzen, hat das schon drin. Das heißt, er hat die Position seines Zielschiffes und setzt dann selbstständig fort. Und wenn ich jetzt darauf schaue, dass der Torpedo womöglich irgendwie noch Funkkontakt haben müsste, dann ist das bei U-Booten, wird das traditionell mit Langwelle, wo ich das dann noch steuern kann. Oder ich müsste dann vom U-Boot aus eine Unterwassertechnologie haben, die es natürlich gibt, um den Torpedo dann leiten zu können. Aber ich kriege das tatsächlich am Störresistenten hin, wenn ich tatsächlich dem Torpedo alles mitgebe, bevor er rausgeht. Solange wie möglich mit diesem Lichtwellenleiter die Möglichkeit habe, Kommandos hin und her zu leiten. Denn das Schöne bei dem Torpedo ist, der gibt mir ja auch einiges an Signalen zurück, sodass ich ihn gleichzeitig dann auch als Aufklärungsmedium nutze. Aber natürlich bleibt da eine Angriffswaffe und die möchte ich so störresistent wie möglich auf das Zielschiff ansetzen. Wenn wir das mit dem Film Das Boot vergleichen, da haben die nicht umsonst einen Fächer geschossen, weil das war Fire and Forget, wie wir Norddeutsch sagen. 1-2 Torpedos, falls sich das Schiff noch irgendwie bewegt, dass ich das auf jeden Fall treffe. Also. Und da sind wir jetzt Generationen weiter natürlich.
Also wir reden jetzt sehr, sehr viel über Torpedos, was jetzt aber nicht so unbedingt Kern der Challenge ist.
Ja, fangen wir mal wieder an.
Aber was es ja zeigt, ist, dass Kommunikation wahnsinnig wichtig ist. Also die Kommunikation zwischen dem Torpedo und dem U-Boot ist ja vergleichbar mit der Kommunikation zwischen vielleicht der Fregatte und der Drohne oder sowas. Das sind genau diese Sachen, die ja zeigen, also Kommunikation ist im Endeffekt das Nervensystem. Ne? Und egal wie groß der Muskel ist, ohne ein Nervensystem, das ihm irgendwie einen Impuls gibt, bringt das auch nichts.
Ich habe mir nicht in der Vorbereitung aufgeschrieben, wo du sagst, Kommunikation, dass man es einmal sortiert hat. Ne? Es ist sozusagen einmal sozusagen zwischen dem Lagezentrum auf dem Land und, wie es nennt, Carsten, den bemannten Einheiten auf der See.
Genau.
Dann sozusagen zwischen den verschiedenen bemannten Einheiten auf der See, über oder unter was auch immer. Und dann tatsächlich den bemannten Einheiten auf der See und den dazugehörigen unbemannten Systemen, wie wir jetzt Torpedo hatten an der Stelle. Oder sozusagen diese unbemannten Systeme untereinander.
Absolut.
Das sind jetzt die Dimensionen, die wir haben, ne?
Wenn du überlegst, du willst zum Beispiel mit einer Fregatte in die Ostsee fahren, das machen die schon ungern, auch andere Nationen, also die Amerikaner fühlen sich total unwohl, weil so viel Land in der Nähe ist und die sehr angreifbar sind. Was wir jetzt ja feststellen ist, dass Drohnen, auch Überwasserdrohnen, die auch unterschiedlichste Größe haben können, also wir sprechen so von Drohnen, die sind so 8 Meter lang. Wir können uns aber auch vorstellen, wenn wir dann auf hoher See im Nordatlantik sind, dass die dann drohen, von der nächsten Welle verschluckt zu werden, dass ich dann also durchaus auch Drohnen mit einsetzen möchte, die 20 Meter und größer sind.
Ehrlich?
Und da kann ich dann eben auch schon Waffen und Aufklärungsgerät mit draufbringen. Die kann ich dann vielleicht auch direkt als Überbrückung für dieses Medium von Unterwasser zu Überwasser nehmen, um Kommunikation dann entsprechend als Relaisstation zu nutzen. Ich kann sie aber auch in der Ostsee zum Beispiel einsetzen, wenn ich davon ausgehe, dass eine vielleicht nicht befreundete Nation uns ganz viele Drohnen entgegenschickt, dass das eben die erste Einheit ist, die erstens die Drohnen auffasst, die dann auch die Bekämpfung einleitet und das Mutterschiff dadurch auch schützt.
Also so multitaskingfähig.
Ganz genau.
Also musst du dir das vorstellen, kriegst du ja auch bei den fliegenden Drohnen. Ne? Also es gibt ja diese großen Predator und Reaper und sowas, diese riesengroßen Dinger, die ganz, ganz hoch fliegen können. Und dann gibt's halt die kleinen, die ihr auch hier vorne im Studio liegen habt, die mit denen man kleine Bilder machen kann, aber die vielleicht auch in der Ukraine eingesetzt werden. Also von bis ist da, glaube ich, alles möglich. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gesehen, es gibt nur so ein paar neue Drohnensysteme, die wirklich großen, die wiegen 250 Tonnen. Also das sind halt so riesige schwimmende Dinger, das ist wie ein Schiff.
Ja. Ja, wobei sozusagen aus der Ukraine, aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine lernen wir, glaube ich, so ein bisschen, dass es billig und schnell sein muss, ne?
Ja, wir brauchen vor allen Dingen die hohen Innovationszyklen, ne? Also wir lernen daraus, die Männer, die an der Front kämpfen, sind direkt connected sozusagen mit den Leuten, die entweder direkt hinter der Front oder noch weiter in der Etappe sitzen, um dann neue Features einzubauen, neue Fähigkeiten, neue Unterstützungsmöglichkeiten, die sie an der Front benötigen. Und das ist für mich eigentlich so das Wichtigste, was ich mitnehme, dass wir sagen, wir müssen im Spannungs- oder Kriegsfall in der Lage sein, diese Innovationszyklen mitzugehen. Das heißt, wir müssen eigentlich so auf einer Galeere, würde man sagen, der Trommler sein, der den Takt vorgibt. Und so müssen wir eben auch in der Lage sein, diesen Takt zu halten und am besten vor der Welle zu sein, um das mal ein bisschen maritimer auszudrücken.
Also wir reden da jetzt so launig drüber. Eigentlich ist es ja doof, ne? Also ich meine, jemand, der bei der Bundeswehr arbeitet, der bereitet sich auf Verteidigung, auf Krieg vor, aber möchte es trotzdem nicht erleben, ne?
Ganz genau so. Also wir sagen das ja schon von der großen Politik her, sagst du ja immer so, wir wollen abschrecken, wir wollen kriegstüchtig sein, um nicht in den Krieg gehen zu müssen. Das heißt, ein möglicher Gegner muss ziemlich schnell sehen mit einem einfachen Blick, der andere Gegner wird mir selbst Schaden zufügen, da kann ich nichts gewinnen. Und das wollen wir eben deutlich machen. Wir sehen das gerade bei einer aktuellen Challenge, die wir jetzt vor Rostock durchführen, wo es um Schutz maritimer kritischer Infrastruktur geht, dass wir sehr viele, norddeutsch gesprochen, Incidents haben, wo plötzlich Drohnen in der näheren Umgebung auftauchen, die Bilder machen, wo Personen Fotos machen. Und da sind wir sehr robust mittlerweile mit unseren Kollegen von der Bundespolizei See und Land unterwegs, mit unseren eigenen Kräften, mit den Feldjägern, um die Leute festzusetzen. Also wir stellen auch fest, dass wir offenbar gut genug sind, um erhebliche Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Das heißt, was wir schon wissen, was über Land passiert, dass da Drohnen in unseren Luftraum eindringen oder versuchen einzudringen oder hochsteigen. Genau. Das sehen wir auch auf der Ostsee, auf und unter der Ostsee.
Genau das. Und wir sehen zum Beispiel auch Wasserfahrzeuge, die sich erstaunlich neugierig nähern. Das kann alles sein. Also klassisch schon aus dem Kalten Krieg kennen wir das, dass so ein Fischer, Trawler, ein etwas größerer, überraschend viele Antennen an Bord hat, um Aufklärung zu betreiben. Und das geht aber weiter. In der Ostsee ist es ganz einfach. Wenn du Fotos machen willst, dann bist du mit einer Segeljacht, die du dir irgendwo gemietet hast, unterwegs und machst Fotos. Und genau das erleben wir jetzt auch gerade vor Rostock, dass das passiert. Und das werden wir wahrscheinlich auch, wenn wir die Marlin Challenge in See bringen, sozusagen, dass wir da auch entsprechend robust agieren können müssen.
Zwei Dinge nochmal. zum einen ganz grundsätzlich Marine oder sozusagen Schiffe, ne? Die senden ja was ab. Das heißt, ich kann im Internet ja gucken, eigentlich, wo welches Schiff gerade ist, wie bei Flugzeugen.
Genau. Und das auf ist der so wie AIS, Seite, genau.
Genau. Und auf der anderen Seite können Schiffe ja einfach erstmal irgendwo hinfahren und müssen nirgendwo irgendwie Durchfahrtrechte beantragen oder anmelden, wie das bei Flugzeugen so ist, ne?
Genau so. Also wir haben das Recht der freien Durchfahrt, der freien Passage. Das ist ja das, was gerade auch in der Straße von Hormuz diskutiert wird. Aber wenn wir mal in der Ostsee oder Nordsee bleiben, ist das gar kein Problem. Wir sehen dann auch, dass die Schiffe der Schattenflotte eben auch frei agieren können, wenn sie die Regeln einhalten. Und das gilt generell. Das heißt, wenn ich mit einem Kriegsschiff durch Hoheitsgewässer fremder Nationen, auch befreundeter, durchfahre, muss ich mich an gewisse Regeln halten. Das heißt, ich bringe dann eben keine Drohnen in die Luft. Ich drehe dann nicht mit meinem Geschützturm, um zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin, sondern ich halte mich an Regeln, habe dann das Recht der friedlichen Passage und dann habe ich mich auch so zu verhalten.
Und das und wie, also wie handhabt ihr das? Also ich meine, habt ihr immer dann sozusagen eure Positionslichter und euer System an und seid immer überall erkennbar?
Im Friedensfall ja. Du musst es jetzt auch vorstellen. Wir schauen natürlich auch drauf und ich hätte fast gesagt, schneiden das mit, um fast tonstudiomäßig zu sprechen. Das heißt, du hast dann diese Position an. Jedes Schiff, was auf See ist, was eine gewisse Größe hat, hat dieses AIS, das ist Positioning System, wo auch so ein bisschen steht, wer ist der Kapitän, wo kommt das her, welcher Flaggenstaat ist es, was hat das gerade geladen, das wird alles mit übertragen. Und wenn du jetzt feststellst, so wie in der Ostsee, dass Pipelines angegriffen werden mit Schleppankern, die da eigentlich überhaupt nicht hingehören, dann wird das Schiff so eine Art meanderförmigen Kurs plötzlich machen. Ah. Das heißt, das tracken wir mit. Mhm. Und sobald sowas passiert, und das ist völlig ungewöhnlich, dann taucht ein Alarm auf. Und wir kümmern uns um diesen Kontakt, der plötzlich besonders relevant ist. Aber du musst eben auch sehen, was passiert denn, wenn dieses Schiff AIS ausmacht? Dann möchte ich das aber auch weiter tracken mit Satellitenbildern, mit unserer Küstenradarorganisation, wo ich dann sage, Moment mal, der Blip ist weg. Was ist denn da los?
Aber sag mal, tracken ist ja das eine. Wie schnell ist man denn da? Also man hat ja keinen Helikopter, ist natürlich schneller, aber Schiff ist ja nicht so schnell dann da, oder?
Ja, und vor allem sprichst du da eine Sache an, die wir juristisch auch endlich klären müssen mit den Blaulichtorganisationen. Das sind ja dann ziemlich schnell polizeiliche Fragen und keine Sachen, wo wir sagen, das besondere hoheitlichen Schutzes, den wir als Marine ausüben, sondern wir müssen dann mit der Bundespolizei See sprechen, wir müssen mit den Wasserschutzpolizeien sprechen, die Zuständigkeiten haben und die kümmern sich dann als erstes drum, so wie sie das dann mit ihren Möglichkeiten tatsächlich auch können. Und auch da ist die Bundespolizei sehr, sehr robust geworden. Auch die haben jetzt Bordkanonen wieder an Bord, nachdem sie zwischen dem Kalten Krieg und jetzt alles runtergenommen haben. Die erkennen eben auch, dass man sehr robust agieren muss, wenn wir über Schattenflotte reden oder andere hybride Gefahren, so wie, um das einfach mal zu nennen, die Nunu Polarbär, die da den Anker plötzlich verloren hat in der östlichen Ostsee. Da müssen wir sehr robust reagieren. Und das ist auch das, was du angesprochen hast. Wir müssen kriegsfähig sein. Und das bedeutet aber auch für unsere Organisation, die zu See fahren und das eindämmen wollen, dass sie robust agieren müssen, dass auch niemand auf die Idee kommt, jetzt mal eben seinen Anker zu verlieren, weil er dann weiß, dann hat er mit echten, schnellen, sichtbaren Konsequenzen zu rechnen.
Julian, Carsten, wir kommen so ein bisschen zu Ende. Was ich ja so die ganze Zeit mitnehme, ist ja, also welche enorm wichtige Rolle so das Meer, die Ozeane sozusagen spielen. Also nicht nur grundsätzlich im Krieg, sondern so überhaupt, ne? Wie wichtig sie sind, weil so, ich habe so am Anfang dachte ich, als wir das Thema machten, und jetzt so Seeschlachten klingt irgendwie nach Elisabeth I. und der spanischen Armada, ne?
Naja, aber wenn du
Schlacht
wenn
von Skagerrak, genau.
Ja. Genau, sowas, ja. Aber wenn du schaust, irgendwie alle großen sicherheitspolitischen Geschehen momentan haben irgendwie eine maritime Dimension. Also die Ostsee für den Angriffskrieg auf die Ukraine, genau. Ne, die Straße von Hormuz, die South China Sea auch geopolitisch super relevant.
Absolut.
Also die Marine ist ja auch die Teilstreitkraft, die sehr, sehr oft einfach im Auslandseinsatz tatsächlich ist. Auch das vergisst man, glaube ich, schnell, auch wenn es irgendwie um Missionen im Mittelmeer geht, gegen Schlepper oder gegen Piraterie am Horn vor Afrika oder sowas. Mhm. Das sind alles so Sachen, das vergisst man schnell, aber irgendwie die maritime Dimension ist doch sehr, sehr, sehr wichtig, also in vielerlei Hinsicht. Deswegen auch wird es, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Challenge mit Leuten, die operativ wahnsinnig viel Erfahrung haben. Ich glaube, das wird wirklich eine coole Nummer.
Ja, spannend. Ich meine natürlich, so Schiffe sind natürlich nicht so sichtbar wie Soldaten im Zweifelsfall dann im ICE oder so, ne? Da siehst du dann irgendwie einen Soldaten vom Heer, ne?
Naja, das so
ein Schiff fährt jetzt selten durch die Stadt.
Auch das können wir mit den kleineren über den Rhein oder sowas, wenn wir dann in Bonn unterwegs sein würden. Das haben wir früher auch alles gemacht. Ja. Aber du hast natürlich recht, wenn du jetzt schaust und mal auf so einen Globus guckst, wie viele Staaten, wie viele Krisengebiete kann ich von See aus erreichen? Das kann die Luftwaffe nicht, weil die dann bei weiteren Entfernungen natürlich immer einen befriedeten Flughafen benötigt, den sie auch zuverlässig anfliegen kann. Wir können von See aus eben von See an Land wirken und das können wir fast überall auf der Welt machen. Deshalb kannst du auch so ein bisschen Show of Force immer mit der Marine direkt vor Ort erzeugen. Hast natürlich auch die Problematik, dass du erstmal natürlich mit so einem Schiff dahin kommen musst. Mhm. Aber wir haben weit über 90% der Waren, die aus Übersee kommen, die kommen eben per Schiff. Und das ist natürlich auch so, weil das die günstigste Methode ist, Waren zu verschiffen. Im Friedensfall hast du schon die Herausforderung, wenn sich ein Schiff im Suezkanal querstellt und dann nichts mehr geht. Das haben wir alle erlebt. Und während der Pandemie war das ja auch so, dass plötzlich aus China nichts mehr kam, Lieferwege kaputt gewesen sind und dann sieht man eben, wie abhängig wir von der See sind. Und die Marine ist ganz global gesprochen, ganz oben angesetzt, dafür zuständig, dass wir diese Seewege auch im nationalen Interesse frei halten.
Und vielleicht noch zum Thema Sichtbarkeit. Also wenn du nach Wilhelmshaven gehst, da siehst du oft die Marineschiffe auslaufen. Also das ist, da ist relativ viel Action.
Mein maritimer Lagebericht für diese Folge. Wasser ruhig, Netzwerk angespannt.
Netzwerk angespannt, genau. Weißt du, was ich auch die ganze Zeit noch so überlege, das ist ja Marine oder Wasser und Meer, das ist ja eigentlich wie Weltraum, ne?
Ja, wenn du mich da ansprichst, auf jeden Fall. Auch wenn du an Weltraum denkst, sind wir schnell bei den Satelliten. Jeder kann sich vorstellen, wie sehr abhängig wir tatsächlich von dieser Satellitenkommunikation ist, weil sie eben auch die meiste Bandbreite auch in sich birgt, ne?
Ich meinte auch so im Sinne von Dimensionen, ne? Also irgendwie.
Ja, super schwierige Dimensionen. Ja. Dreidimensional unter Wasser natürlich auch, ne? Und du hast sehr, sehr herausfordernde Bedingungen, ne? Also.
Ich befürchte, wir müssen da nochmal drüber reden, Julian.
Ja, habt ihr eine Stempelkarte, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dass ich irgendwie.
Wann seid ihr, also wann ist so Zieleinlauf, Zieleinfahrt?
Da müsste ich jetzt nachgucken, genau, aber das ist Februar nächsten, also
Anfang nächsten Jahres.
Februar 27.
Das ist die Demo-Woche tatsächlich. Wir fangen jetzt an mit der Ausschreibung und der Bewerbungsphase und dann geht's so ab August so in die heißere Phase. Wir machen Pre-Testing im Januar und dann geht's mit der Demo-Woche so richtig auf See. Dort werden dann letztendlich auch die Preisträger gekürt, gemeinsam.
Genau, das heißt, wir verabreden uns einfach für 2027 nochmal irgendwie.
Super gerne.
Bin sehr, sehr gerne. Gespannt. Danke, Julian Laufs von der Cyberagentur. Danke, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Und danke, Kapitän zur See, Carsten Knecht, Leiter Innovationsmanagement bei der Marine. Danke dir.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und wie immer, podcast@cyberagentur.de. Da könnt ihr uns schreiben, Fragen stellen, Anmerkungen machen. Da freuen wir uns. Und alles neu macht der Mai, denn in 14 Tagen gibt es etwas, ich sag mal, sehr Spektakuläres auf unserem Kanal. Etwas, das ich mit dem Jens Hüttenberger in der April-Folge ausgeheckt habe. Jens schreibt für die Cyberagentur ja einen Science-Fiction-Roman. Und noch bevor der gedruckt erscheint, hört ihr hier bei Per Anhalter durch den Cyberraum Auszüge daraus, aus dem Buch. 10 Folgen wird es geben, alle 4 Wochen eine neue und dazwischen eben weiter dann eine reguläre Folge von uns. Wir kriegen also Nachwuchs, sind so ein bisschen aufgeregt, deswegen sage ich jetzt schnell Tschüss, ich muss zum Podcast-Geburtsvorbereitungskurs. Tschüss.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Das nächste Mal legen wir ab am 28. Mai. Dafür wurde mein Abwesenheitsmodus aktiviert. Falls also die nächste Folge ungewöhnlich strukturiert und emotional stabil wirkt, ihr wisst warum. Denn am Donnerstag in 2 Wochen gibt es hier den ersten Teil des Science-Fiction-Romans der Cyberagentur als Hörbuch. Ich bin in 4 Wochen wieder hier und arbeite bis dahin an 42 Antworten auf die Frage, warum Menschen immer noch auf verdächtige Links klicken. Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.